ARD Sounds.
Was ist knallbunt, fast 30 Meter hoch und steht mitten in Berlin? Viele, die da dran vorbeigehen, rätseln noch.
Man könnte sich vorstellen, dass es vielleicht eine Jugendherberge ist oder Krankenkassenzentrale.
Bürogebäude vermutlich.
Oder Hotel.
Ja, doch etwas merkwürdig, so als Amtssitz für einen Präsidenten.
Unspektakulär. Aber entspricht halt unserer Republik.
Ja, ihr ahnt es vielleicht schon, wir sprechen in dieser Folge über unser Staatsoberhaupt. Der Bundespräsident ist nämlich umgezogen. Raus aus dem Schloss Bellevue und rein in ein Hochhaus. Wir waren beim Umzug dabei und blicken ein bisschen hinter die Kulissen in dieser Folge. Und wir sprechen über die Wahl unseres neuen Staatsoberhauptes im Januar. Vielleicht wird es die erste Bundespräsidentin geben. Oder kommt doch vielleicht alles ganz anders? Willkommen zu einer neuen Folge Berlin Code, Inside Bundespräsident sozusagen, weil bald soll genau dieses Amt ja auch neu gewählt werden. Und das alles erzählt sehr viel über den Zustand unserer Republik, da hatte der Spaziergänger am Anfang schon so ein bisschen recht. Mein Name ist Sally Kaya, wir zeichnen diese Folge am Montagmittag auf und mit dabei zwei Kollegen, die wochenlang im alten und auch im neuen Amtssitz des Bundespräsidenten für eine ARD-Reportage gedreht haben. Tina Handel, hallo Tina.
Hallo, grüß dich.
Und Moritz Rödle ist uns zugeschaltet von ja, der See, kann man sagen. Falls ihr Möwen im Hintergrund hört, ihr wisst, woran es liegt. Hallo Moritz.
Hallo Sally.
Eure Reportage kann man ja jetzt angucken in der ARD-Mediathek. Bye bye Bellevue, der Bundespräsident zieht um, heißt sie. Kennt ihr denn jetzt wirklich jeden Winkel? Habt ihr Geheimnisse rausgefunden? Was hat euch am meisten überrascht?
Es hat uns schon, glaube ich, einiges überrascht. Da können wir nachher noch mal detaillierter erzählen. Ich glaube, bei mir war so ein Moment zum Beispiel, wie viel DDR es da gibt. Das denkt man gar nicht. Ich stand einmal in der Küche und habe in so einen Besteckkasten gegriffen, hatte dann eine Gabel in der Hand, da stand ABS rostfrei DDR drauf. Also wurde nur zum Umrühren benutzt. Und dann auch so Möbel oder Bilder, wurde mir erzählt, kommt teilweise aus dem Staatsratsgebäude der DDR oder dem alten DDR-Gästehaus. Das hätte ich so nicht erwartet, aber man kann positiv sagen, es wird in diesem Land nichts weggeschmissen.
Ach, gut, auch gut.
Also ich bin ja ein Freund von Kochen und von irgendwie Kulinarik und so und ich war total begeistert davon, einfach bei diesem Küchenchef dabei sein zu können, zu erleben, was der so macht. Der hat uns ja auch mitgenommen in den Weinkeller des Schloss Bellevue, Weinkeller des Bundespräsidenten. Das ist ja ein Ort, da kommt man als Normalo eigentlich eher nicht hin und das fand ich total interessant und das waren Einblicke, die man eben dann als Journalist in so einer Situation haben kann.
Gerade so mit Weinkeller und so klingt eigentlich ganz schön und auch wenn ich so das Schloss Bellevue jetzt gesehen habe, nur von außen, ich kenne es nicht so gut wie ihr, so super marode kam mir das jetzt nicht vor. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass es saniert werden soll. Ist denn Bellevue wirklich so marode, dass der Präsident da raus muss?
Also die Säle und die Salons, hast du recht, das sah immer alles noch tiptop gepflegt aus. Da haben sie sich schon Mühe gegeben. Moritz und ich waren ja auch zum Beispiel unterm Dach und im Keller. Und ich glaube, da war unser Eindruck schon, oh, das ist auch ein bisschen eklig hier teilweise. Ich erinnere mich, dass wir unterm Dach standen und da regnet es halt rein. Und dann sind da so Plastikplanen gespannt, sieht aus wie so eine aufgeschnittene Mülltüte. Und die läuft dann so in große Plastikwannen. Und das ist dafür da, dass das Regenwasser läuft da runter, läuft in die Wanne. Und dann kommt immer ein Mitarbeiter und wechselt regelmäßig die volle Wanne aus, damit es eben nicht durchtropft und in den Technik Raum. Ja, da kannst du dir dann vorstellen, da sitzt vielleicht irgendwie Charles beim Bankett oder so, König Charles, und dann muss man jetzt gucken, dass es von oben nicht tropft. Also da ist schon einiges zu tun. Ich erinnere mich auch an die Rohre im Keller. Moritz, du wahrscheinlich auch sehr rostig, ne?
Ja, das war alles ziemlich rostig und marode und überall sahst du so an den Wänden auch mal so braune Flecken. Das wird dann immer auch überstrichen. Also die haben uns erzählt, dass sie auch sehr gut darin sind, so das Schloss besser aussehen zu lassen, als es in Wirklichkeit ist, weil man immer kosmetisch halt drüber streicht. Aber sie haben halt Sorge, dass alles Mögliche kaputt gehen kann, plötzlich kaputt gehen kann. Und das muss jetzt gemacht werden.
Und wir haben auch länger gesprochen mit der Sanierungsbeauftragten von Bellevue, die da jetzt alles organisiert, was da ansteht. Anja Hespenheide heißt sie und sie hat auch gesagt, so geht's jetzt einfach nicht mehr.
Und man weiß auch nicht aktuell, ganz ehrlich, was fällt als nächstes aus. Also wenn jetzt nicht endlich saniert wird, kann man das auch nicht mehr garantieren, ob eine Decke einstürzt, ob die Toiletten dicht gemacht werden müssen oder was weiß ich. Das ist also schon dringend.
Okay, ach du Schreck, das möchte natürlich keiner. Es erklärt vielleicht aber auch, dass das 8 Jahre saniert werden soll, was ja schon ziemlich lang ist. Und so lange werden dann die Nachrichtenbilder ganz anders aussehen, wenn dann zum Beispiel Staatsgäste kommen. Ihr habt ja im neuen Amtssitz des Bundespräsidenten jetzt schon viele Tage auch verbracht. Ihr habt dort gedreht. Was ist euch aufgefallen? Was ändert sich?
Also es sieht auf jeden Fall von außen schon mal ganz anders aus, wie ein beliebiger Bürobau. Wir haben es ja gerade auch ein bisschen gehört in den Tönen von den Passanten. Da glaubt halt keiner, dass da der Bundespräsident jetzt...
Jugendherberge hat mir besonders gut gefallen.
Ja, auch kein Schlosspark drumherum übrigens, nicht viel Platz. Auch nicht viel Platz für irgendwelche 10 Limousinen, die da vorfahren, wenn da irgendein Staatsgast kommt. Innen auch überhaupt kein Schloss, sehr zurückgenommen, sehr kühl, modern. Es gab ja jetzt einen wichtigen Termin schon, so hoppla die hopp, im Sommer dort im neuen Haus. Und zwar als Friedrich Merz sein Kabinett umgebaut hat und neue Minister ernannt wurden und auch alte entlassen wurden. Und da standen sie ja auf einmal in diesem großen Saal im neuen Amtssitz, der einfach nur blau ist. Also ich saß mit Kollegen vom Fernseher, die haben gesagt, okay, das ist aber jetzt hässlich. Bleibt das so? Kommt da jetzt noch ein Mülleimer in die Ecke oder was ist da geplant? Ja, da kommen noch ein bisschen mehr Bilder hin, vielleicht ein paar Pflanzen. Die mussten das jetzt halt schnell da machen, weil sie eigentlich noch gar nicht fertig sind mit dem Umzug. Aber da sieht man schon, wir werden uns an einiges Neues gewöhnen müssen.
Also mein Eindruck, als ich zum ersten Mal unten in diesem Foyer stand, wo man dann quasi zu den Aufzügen geht, wo es dann hochgeht, das war eher so, dass es ein modernes Universitätsgebäude, irgendwie so ein Forschungsinstitut, das... So sieht das da aus. Das Einzige, was irgendwie präsidial ist, dass überall an den Wänden ab und zu mal ein Bundesadler zu sehen ist und da dann steht Bundespräsidialamt, dann erkennt man, man ist im Bundespräsidialamt, man ist in irgendeinem repräsentativen Bau. Am Bau selber sieht man das nicht.
Und Stichwort Fahrstuhl. Also jetzt, wir haben jetzt ein Hochhaus, in dem wir Deutschland repräsentieren. Wir haben auch, glaube ich, noch einen Sound mitgebracht vom Fahrstuhl.
Beliebige Eingabe möglich. 3, Aufzug C, rechts. Beliebige Eingabe minus 1, Aufzug C, rechts.
Ja. Das Interessante an diesem Fahrstuhl ist, dass es sind 3 Fahrstühle nebeneinander.
ABC.
Und genau, ABC. Und die müssen das ganze Haus versorgen. Aber es gibt da Sicherheitsbestimmungen, die dafür sorgen, dass man immer nur in eine Etage fahren kann. Also man stellt sich unten hin und sagt, ich möchte in die 3. Etage fahren. Und dann kann man nur in diese 3. Etage fahren. Dann kann auch keiner, der in die 4. Etage möchte, mitfahren, weil das bringt gar nichts. Dann fährt man nochmal runter und dann fährt der Fahrstuhl wieder in die 4. Etage. Das kann also sein, dass wenn da Delegationen hinkommen, wenn Staatsgäste zu Besuch sind, wenn Journalisten da oben in den Saal rein wollen, wenn der Bundeskanzler da hoch will und es Entlassungen, Ernennungen von Ministern im Kabinett geben muss, dann müssen alle durch dieses Nadelöhr dieser Fahrstühle und auch die Mitarbeiter zum Beispiel müssen durch diese Fahrstühle, die dürfen aber gar nicht in den 5. und 6. Stock, wo der Bundespräsident und dann diese Repräsentanzebene ist, sondern die müssen weiter unten hin und die müssen dann alle warten. Das kann dazu führen, dass es da auch Staus gibt.
Also wir haben es bis zum Ende nicht zusammenbekommen, wie das genau funktionieren soll. Wir stellen uns vor, Mitarbeiter treffen sich, gehen in die Kantine im Erdgeschoss und dann muss einer in den 3. und einer muss in den 5. Stock und dann haben alle so eine Karte, die musst du ranhalten beim Fahrstuhl und musst dann schon sagen, ah, ich will in den 3., aber da müssen alle anderen mit dir halt auch in den 3. Und ich kann es mir jetzt nur so vorstellen, dass künftig dieses Amt sehr langsam arbeitet, weil die halt dieses Fahrstuhlproblem haben. Der Einzige, der einen eigenen Fahrstuhl hat, ist der Koch für sein Essen.
Der wichtigste Mann im Haus.
Also wenn das Essen, Küche ist im Erdgeschoss, großer Saal im 6. Stock, wo die Staatsbankette stattfindet, es wird dann da im extra Fahrstuhl hochgefahren, oben nochmal in so einer Küche warm gemacht und dann sieht es perfekt aus.
Aber ich glaube, eine Frage, die man sich da einfach stellen muss, ist, warum denn da? Also gab es wirklich gar keine andere Option? Das hört sich überhaupt gar nicht repräsentativ an. Da klingt ja mein Haus, mein Wohnhaus, in dem ich wohne, schöner als das, was da jetzt da präsentiert wird.
Also sie haben lange überlegt, wie sie es machen und haben wohl mehrere andere Standorte, die schon existieren. Also zum Beispiel Schloss Charlottenburg in Berlin geprüft. Können wir nicht dafür ein paar Jahre hinziehen und da müssen wir nichts Neues bauen? Die Aussage des Bundespräsidialamts ist, nee, hätte alles nicht funktioniert, ist zu wenig Platz oder ist nicht sicher genug. Sicherheit ist eh ein ganz riesengroßes Thema, merkt man schon an den Fahrstühlen. Und deshalb ist es jetzt eben dieser Neubau geworden. Man muss aber auch sagen, das Haus ist jetzt nicht so für 8 Jahre da gebaut und wird dann wieder abgerissen. Oh mein Gott, für 200 Millionen Euro was hinsetzen und dann kommt es wieder weg. Sondern es soll danach weiter genutzt werden. Es soll eine andere Bundesbehörde dann da einziehen.
Also wenn ich bei Social erzählt habe, dass ich diese Reportage drehe oder wenn ich einen Tagesschaubericht gemacht habe und den bei Social geteilt habe, kam ganz oft als Antwort unten drunter, aber es gibt doch die Villa Hammerschmidt in Bonn. Mhm. Warum gehen wir nicht einfach dahin? Das war ja der alte Amtssitz, als Bonn noch Bundeshauptstadt war und Regierungssitz war. Das ist natürlich, liegt erstmal vom Gedanken her vielleicht sogar nahe, da gibt es einen Amtssitz, den man hätte nutzen können, aber es gibt ja eben diese 230 Mitarbeiter, die alle ihr Leben in Berlin haben, die hätte man dann für 8 Jahre nach Bonn buxieren müssen und dann wieder schwierig. Zurück nach Berlin. Das ist einfach logistisch schon sehr, sehr schwierig und dann muss man Familien aus Berlin wieder nach Bonn verpflanzen und so weiter. Das wäre eigentlich nicht vorstellbar gewesen. Deswegen, der Gedanke liegt erstmal nahe, ja, aber wenn man die Details sich dann anguckt, dann ist das ausgeschlossen, dass man das machen kann.
Es finden ein paar Veranstaltungen jetzt in Bonn statt, tatsächlich Sachen, für die man einen schönen Garten braucht, finden in Bonn statt. Aber das Ding ist auch kleiner als hier in Berlin, also ganz funktioniert es nicht.
Jetzt ist ja das neue Haus, damit ihr euch das alle besser vorstellen könnt, direkt an der Spree. Man kann so in 3 Minuten vom Berliner Hauptbahnhof hinlaufen. Und direkt gegenüber, auf der anderen Seite der Spree, ist das Bundeskanzleramt. Also rücken da Kanzler und Präsident auch so ein bisschen näher aneinander?
Kann man schon sagen. Mhm. Also Steinmeier hat ein Büro, von dem aus er aufs Kanzleramt gucken kann. Also die könnten sich dann sozusagen zuwinken. Was ich immer ganz interessant finde, ist so Machtarchitektur. Also das Kanzleramt ist, glaube ich, 36 Meter hoch. Der Bundespräsident hat jetzt 30 Meter, was ja eigentlich nicht ganz stimmt, weil der Bundespräsident ist das oberste Amt im Staat. Und es gibt ja tatsächlich so ein bisschen die Frage, ob diese Nähe jetzt dazu führt, dass diese beiden Verfassungsorgane auch irgendwie so gemeinsam Krisen lösen oder mal Sachen noch eher besprechen. Es gibt tatsächlich aus Bonn, weil wir gerade in Bonn waren, die Geschichte, dort ist es so, die Villa Hammerschmidt ist neben dem alten Kanzlerbungalow und es gibt da einen Garten, der wohl durch eine Tür getrennt ist und für diese Tür gibt es einen kleinen Schlüssel und die Mitarbeiter in Bellevue, die schon lange, lange da sind oder das von anderen erzählt bekommen haben, sagen wirklich, dann gab es eben diesen kleinen Schlüssel und dann haben die sich mal, also Kanzler und Bundespräsident da gegenseitig im Garten getroffen oder jeweils ins andere Haus eingeladen und deshalb gab es da eine sehr enge Verzahnung zwischen beiden Häusern.
Niedlich irgendwie. Jetzt habt ihr immer wieder mit Frank-Walter Steinmeier gedreht, der jetzt aber nur noch ein paar Monate Bundespräsident ist. Wie geht er aus dem Amt? Was ist so euer Eindruck?
Also mein Eindruck ist, dass er relativ mit sich selbst zufrieden aus diesem Amt scheidet. Er macht jetzt noch ein paar Reisen. Also es ist jetzt nicht so, dass das ausläuft jetzt das letzte halbe Jahr, sondern er ist noch voll Bundespräsident und er macht noch voll bis zum Schluss. Er ist aber, glaube ich, auch zufrieden mit sich, wie das gelaufen ist. Und er ist auch zufrieden, dass dann am Ende, glaube ich, auch mal Schluss ist, weil 10 Jahre Bundespräsident ist, glaube ich, auch relativ aufwendig und relativ anstrengend. Und er ist jetzt auch über 70 und ich glaube, er ist auch froh, dass es am Ende zu Ende ist. Was man auch erzählen kann, ist, dass diese Bürde dieses Umzugs, die ja für die nächste Bundespräsidentin oder Bundespräsident ja bedeutet, dass sie nur oder er nur in diesem Ausweichquartier dann residieren wird, wollte Steinmeier eigentlich anders machen. Er hatte geplant, dass zumindest die zweite Hälfte seiner Amtszeit auch schon da stattfindet. Es hat sich dann aber alles sehr, sehr verzögert, der Bau, der Neubau und der Umzug, sodass er jetzt nur noch ein halbes Jahr quasi in dieses Ausweichquartier muss. Also die Bürde, dass das jetzt alles nicht mehr in Bellevue stattfinden kann, die hat er jetzt seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger übergeholfen, was so am Ende nicht geplant war.
Und ich finde aber, er macht schon auch den Eindruck, dass er sich so Gedanken macht, was kommen da für letzte Monate auf mich noch zu. Also er ist ja bis März 2027 noch im Amt. Das könnten heiße Zeiten werden nach den Landtagswahlen im Osten zum Beispiel. Und es gab einen Moment im großen Saal von Bellevue noch, da wurden diese riesigen Bilder abgenommen. Also in dem Saal, wo sonst eben Minister ernannt oder Kanzler entlassen wurden und so weiter. Und dann waren die Bilder ab und dann haben wir mit ihm danach gesprochen und haben ihn gefragt, was ist denn, wenn jetzt kurzfristig irgendwie was passieren muss in die Richtung und man so einen Raum braucht, weil sie jetzt irgendwie einen Minister ernennen müssen. Und er hat dann nur gesagt, ja, also das neue Haus ist jetzt noch nicht ganz fertig dafür, müssen wir irgendein Ausweichquartier finden. Aber am besten wäre natürlich, wenn wir gar nicht erst so eine krisenhafte Situation haben, dass wir in so einen Raum treten müssen und irgendwas machen müssen. Er hat es dann besorgniserregend genannt, dass wir nicht so eine besorgniserregende Situation haben. Und dann kam es aber ja genau dazu, dass ziemlich plötzlich ein heftiger Regierungsumbau stattfand. Und ich glaube, er sieht sich so ein bisschen als Stabilitätsanker jetzt noch für die letzten Monate. Also jemand, der weiß, wie es läuft, aber auch ein bisschen Sorge hat, was kommt da auf ihn zu.
Er hat auch, das wissen wir, schon vor diesem Regierungsumbau, als schon klar war, dass es zwischen Union und SPD auch nicht immer gut läuft und dass der Kanzler vielleicht auch gar nicht so sicher im Sattel sitzt, hat er, das wissen wir, schon mit Fraktionsvorsitzenden, mit Parteivorsitzenden gesprochen, hat sich informiert, wie ist die Lage. Also er ist noch auf dem Platz und er ist der Bundespräsident und er sorgt sich um die Situation in Deutschland und er möchte informiert sein und er weiß, dass da eventuell auch eine Rolle auf ihn zukommen könnte, wenn es eben eine Staatskrise gibt, die er dann auch noch ausfüllen muss für das letzte halbe Jahr, dass er jetzt noch Präsident ist.
Und dafür gibt es übrigens auch einen ganz besonderen Raum im neuen Amtssitz, nämlich man macht es oft im Rahmen eines Arbeitsessens und es gibt da ein Speisezimmer, ist gar nicht so groß, 20 Quadratmeter ungefähr, auberginefarben gestrichen. Ich fand es ein bisschen too much. Und da ist ein Tisch drin, da können 4 Leute dran sitzen und bis zu 12. Also man kann den so ausziehen und man blickt, glaube ich, auch so raus auf Berlin. Und geradezu so Arbeitsessen lädt eben ein Bundespräsident auch gern mal ein, den Kanzler oder Fraktionsvorsitzende, um zum Beispiel verfahrene Situationen aufzulösen.
Ich fand diesen Raum wenig beeindruckend, ehrlich gesagt. Durch dieses Aubergine ist der sehr, sehr drückend und der Blick geht raus auf den Hauptbahnhof. Also es ist so, also es ist wirklich so ein Arbeitsraum und man hat gar nicht das Gefühl, dass da jetzt große politische Entscheidungen oder große politische Entscheidungsträger zusammensitzen werden. Es kann ja durchaus sein, dass da der Präsident Frankreichs und der deutsche Bundespräsident zusammensitzen und große Probleme bereden. Sie blicken dabei auf den Berliner Hauptbahnhof in einem sehr dunklen Raum. Das ist sehr profan, wenn man sich überlegt, was da beredet wird.
Ja, kann man ja vielleicht noch umgestalten. Bringt mich zu meiner nächsten Frage. Darf denn jetzt Steinmeier einfach selber die ganze Zeit entscheiden, wie dieser neue Amtssitz auszusehen hat oder wie er den gestalten möchte? Was ist denn, wenn da jetzt jemand Neues kommt und der oder diejenige sagt, also dieses orangene Sofa, das gefällt mir überhaupt gar nicht, ich möchte da was Neues haben. So, geht das dann einfach so?
Also der Präsident kann schon viel mitentscheiden, was für Kunst da so an die Wände kommt. Kann zum Beispiel sagen, aus meiner Heimat, da hätte ich gern diese oder jene Szenerie oder mein Vorbild ist XY und dann findet man ein tolles Porträt von demjenigen. Er wird aber dabei sehr beraten und uns hat jemand von der Hausintendanz auch gesagt, wenn dann ein Präsident, eine Präsidentin käme und der will da seine Ü-Eier-Sammlung ausstellen, dann würden wir den davon schon wegberaten. Also
schade,
da ist auch
eigentlich
nicht alles möglich, was du dir jetzt vielleicht so vorstellst. Und Steinmeier hat auch explizit gesagt, alles, was jetzt Bellevue angeht, was dann da gestaltet wird die nächsten Jahre, da will er sich gar nicht so sehr einmischen.
Ja, erstens sollte sich der jetzige Amtsinhaber nicht so sehr festlegen, was die zukünftigen Amtsinhaber an Kunst versammelt sehen wollen, sodass bei der Wiedereröffnung von Schloss Bellevue als Amtssitz des Bundespräsidenten sicherlich auch einiges verändert sein wird. Aber das wird Aufgabe des zukünftigen Präsidenten oder der Präsidentin sein, das zu entscheiden.
Da fallen schon die ersten Gläser im Hintergrund. Ja, okay, gut. Also da hält man sich dann ein bisschen zurück. Jetzt ziehen ja aber noch mehr Leute um, ne? Also wer sind denn die Menschen hinter den Kulissen, die da jetzt mit umziehen wollen? Bringt da jeder Bundespräsident die selber mit? Oder was ist da euer Blick so inside Präsidialamt?
Die bringen schon ziemlich viele Leute selber mit. Redenschreiber, Büroleitung, auch Leitung des Hauses. Das ist immer ein Staatssekretärsposten. Das ist im Moment eine Frau mit SPD-Karriere. Einfach auch andere persönliche Mitarbeiter, Sprecher, Sprecherin zum Beispiel. Aber es gibt ja auch sehr viele Leute, und das fällt auf, die wirklich schon Jahre und Jahrzehnte dort im Haus sind. Also wir haben zum Beispiel in der Küche jemanden getroffen, der ist so eine Art Assistent. Rudi Liebig heißt er und er ist Anfang 80 und er arbeitet seit 1962 am Berliner Standort, also in Bellevue, am Berliner Standort des Bundespräsidenten. Das heißt, er hat alle bisherigen Bundespräsidenten 12 Sins bedient und hatte mit allen zu tun. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wer ist denn Ihr Lieblingsbundespräsident?
Und es war Walter Scheel. Walter Scheel war, sagen wir mal, ein lieber Mann. War hübsch. Wir haben schöne Partys gemacht im Schloss Bellevue.
Schöne Partys.
Was die da so mitbekommen haben müssen, ne?
Ja.
So die Leute, die da schon ewig arbeiten.
Ohne Handys.
Ja,
das waren noch Zeiten. Da konnte man im Schloss Bellevue einfach noch Partys feiern als Bundespräsident. Keiner hat darüber berichtet.
Na, die Küche hat es euch sowieso angetan. Und Moritz, du hast es am Anfang schon gesagt, du warst fasziniert von dem Küchenteam, vom Weinkeller. Was war denn da so besonders?
Also der Küchenchef Jan-Göran Barth, der war erstmal ein total zugänglicher Typ. Der hat uns ganz viel ermöglicht, wir konnten ganz viel dabei sein, hat überhaupt keine Scheu, quasi sein Werk und sein Wirken da zu zeigen. War immer bereit, auch mit uns irgendwelche Sachen zu machen, in den Keller zu gehen und zu erklären, wie er da seine Weinsammlung zusammengestellt hat. Und das Besondere ist bei ihm, er versucht halt, in diesen Staatsbanketten, die er ja dann bekocht, zu zeigen, was Deutschland kulinarisch zu bieten hat. Also er kocht sehr deutsch angehaucht, aber natürlich mit einer Spitzennote und er serviert nur deutsche Weine. Und er war ganz stolz, hat erzählt, dass wenn Italiener da waren oder Franzosen, die ja auch einen großen Stolz auf ihren Wein haben, die konnten dann, sagte er, gar nicht glauben, dass das alles deutsche Weine oder deutsche Sekt ist, den sie da bekommen, dass das kein Champagner ist. Und das ist ihm sehr, sehr wichtig. Seit 25 Jahren ist er eben in diesem Job und er ist zuständig für die Auswahl des Essens und der Weine und hat das dann am Ende auch geschafft, dass der ganze Weinkeller überhaupt keine anderen ausländischen Weine mehr hat. Das hat er uns dann auch ganz stolz erzählt.
Über die Jahre hinweg, bin jetzt seit über 25 Jahren hier tätig, habe ich es auch geschafft, dass der Weinkeller zu 100% auf Deutsch ist. Und ich denke schon, dass es richtig ist, dass der Bundespräsident die deutsche Weinkultur so präsentieren kann. Wir präsentieren ja nicht nur Deutschland auf dem Teller, sondern auch im Glas.
So, den Spruch lasse ich mir tätowieren.
Ich repräsentiere hier im Glas übrigens.
So, jetzt, das klingt auch alles ganz lustig und das ist cool mit Partys und Weinkeller und so. Aber wir müssen auch über das Geld sprechen, weil das Ganze könnte wirklich ein Milliardenprojekt werden. Also Sanierung Bellevue, Umzug, Neubau. Das ist, und das verstehe ich, irgendwie auch ein Aufreger, wenn man daran denkt, dass die Kassen immer knapp sind, knapp sein sollen. Warum kostet das so viel?
Ja, daran gibt es auf jeden Fall auch Kritik, zum Beispiel vom Bundesrechnungshof. Wenn man jetzt zusammenfasst, ungefähr 600 Millionen allein für das Gelände Bellevue und drumherum. Es ist so viel, weil es eben dann nicht nur das Schloss ist, da habe ich dir schon so ein bisschen erzählt, was da alles zu sanieren ist, sondern weil es auch viel drumherum ist, weil eigentlich das ganze Gelände aufgerissen wird. Und ein ganz wichtiges Thema ist Sicherheit. Also das Schloss, wenn wir da bisher drin standen und ich habe dann so das Fenster mal aufgemacht vom großen Saal, ist halt einfach verglastes Fenster. Mhm. Dann sehe ich das Müllauto, das fährt da rein und raus aufs Gelände. Das wird halt alles mittlerweile auch vom Bundeskriminalamt als Sicherheitsrisiko eingestuft. Mhm. Die Sicherheitsexperten vom BKA wurden auch immer wieder gefragt, was sie sich denn vorstellen für so einen Ort und haben dann fast ein bisschen mitgeplant, den Amtssitz. Und jetzt ist es so, da sollen explosionsfeste Fenster reinkommen. Die sind natürlich viel schwerer. Mhm. Die Fassade soll explosionsfest gehärtet werden. Man muss jetzt erstmal gucken, hält dieser alte Bau das alles aus? Also da finden gerade Prüfungen, Materialprüfungen statt. Es wird ein neues Wachgebäude gebaut, da sollen unterirdische Geschosse rein. Es wird eigentlich fast das ganze Gelände dann nochmal mit verschiedenen technischen Anlagen ausgestattet, aufgerissen. Auch eine Geothermie soll da hinkommen, also eine andere Energieversorgung, Wärmeversorgung. Da passiert richtig viel auf dem Gelände, trotzdem natürlich in Zeiten knapper Kassen. Hört man da zweimal hin, wenn man hört, mindestens 600 Millionen. Sie haben sich sogar schon eine Risikoreserve von 180 Millionen auch schon mal reinschreiben lassen sozusagen, falls Sie sagen, da steigen Baupreise oder wir finden hier Schadstoffe. Das ist schon jede Menge Geld und ich bin trotzdem gespannt, ob es bei diesen Summen dann bleibt.
Ist das nötig, dass so bombensichere Fenster da eingebaut werden?
Die Sicherheitsexperten vom Bundeskriminalamt sagen, raten sehr dazu, diese Sanierung anzugehen. Und es ist auch so, dass ausländische Staatsgäste bestimmte Anforderungen inzwischen stellen. Und wenn die dann hören, deren Sicherheitsteams hören, was in Bellevue Sache ist, dann sind die bisher nicht so begeistert.
Bevor wir gleich zur Frage kommen, wer das nächste Staatsoberhaupt werden könnte, sage ich euch schon mal gleich, ich möchte am Ende dieser Folge noch über eine Sache sprechen, weil ihr habt in der Vorbereitung erzählt, dass nicht nur der Bundespräsident, sondern auch Frösche umziehen mussten. Und diese Geschichte möchte ich auf jeden Fall gleich nochmal hören von euch. Jetzt aber erstmal kurzer Werbeblock in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne, schreibt was in die Kommentare, lasst gerne auch ein Like da. Darüber würden wir uns sehr freuen. So, und Tina und Moritz jetzt wieder zu euch. Wir haben jetzt lange über den Amtssitz des Bundespräsidenten gesprochen, aber die Frage ist ja, wer zieht da ein? Da werden seit Monaten viele Namen gehandelt. Harpe Kerkeling ist einer davon, fordert zum Beispiel eine Online-Petition mit 140.000 Unterstützern, weil er sei überparteilich. Deutschland brauche an der Spitze keine Parteitaktik, heißt es darin. Jetzt an euch beide die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass wir bald einen Staatsoberhaupt haben, der oder die gar nichts mit Parteipolitik zu tun hat, einfach jemand aus der Wirtschaft, Sport, Show?
Ich würde sagen, sehr unwahrscheinlich, weil es dringt ja nicht so viel nach draußen, was sich Union und SPD da bereden, wer neues Staatsoberhaupt werden soll. Was aber herausdringt, ist, dass es ein Anforderungsprofil gibt und das sagt aus, dass es jemand sein muss, der quasi auch in der Lage ist, eine mögliche Krise, eine Demokratiekrise, eine Staatskrise handeln zu können, der also vielleicht sogar Jurist ist oder zumindest juristisch sich beraten lässt, der politische Erfahrung hat in wichtigen politischen Ämtern, also Ministerpräsident gewesen ist oder wie die eine Kandidatin aus Bayern, Ilse Aigner, Landtagspräsidentin, also der schon mal oder die schon mal in wichtigen Ämtern gewesen ist und die dann, wenn es eben zum Beispiel eine Krise gibt, dass es keine Mehrheit für eine Kanzlerwahl gibt oder andere Demokratiekrisen im Bundestag sind, der oder die dann richtig handeln könnte. Und das schließt im Prinzip jemanden wie Happe Kerkeling oder einen Sportstar oder jemand aus der Wirtschaft aus, weil da eben die Erfahrung fehlt in diesen politischen Ämtern. Und auch, was ganz wichtig in solchen Krisen ist, auch das Telefonbuch, das Kontaktbuch. Mhm, ja. Man kann dann nicht mit, also man braucht dann Kontakte in die Parteien, in die Politik, man muss mit allen reden können, man muss auch eine Gesprächsebene finden können. Und das können, oder zumindest ist das die These, das können solche Kandidatinnen und Kandidaten nicht. Und dafür braucht man jemanden, der in der Politik erfahren ist.
Die Mechanismen von Macht auch einfach verstehen. Mit wem muss ich wann, wie, wo reden, dass ich da überhaupt vielleicht Einfluss nehmen kann und Dinge einen kann oder so. Ich verstehe beide Argumente, also jemanden zu nehmen, der was Einendes hat, der wirklich oben drüber steht, nicht bekannt ist aus der Parteipolitik. Ich glaube, das haben wirklich viele Leute satt, das hört man auch immer wieder. Und gleichzeitig ist es eben so, in Krisenzeiten vielleicht gut, einen Präsident zu haben, der viele Abläufe kennt. Also auch für dieses Argument spricht viel, wo ich nicht unbedingt mitgehe, ist das Juristenargument, denn das Bundespräsidialamt hat immer einen Chefjuristen, hat eine ganze Abteilung, die diesen Präsidenten berät in allen möglichen Fragen. Sollte er dieses Gesetz ausfertigen, also unterschreiben oder nicht? Sollte er Bedenken anmelden? Was könnte er jetzt tun? Also da gibt es genug beratende Leute, sodass das durchaus auch jemand machen könnte, der jetzt nicht selber ein juristisches Staatsexamen hat.
Ich habe heute auch so noch ein bisschen rumtelefoniert in der Politik und da haben wir auch über dieses Argument gesprochen und da habe ich auch das Argument gehört, dass es vielleicht sogar besser wäre, wenn der oder die Präsidentin keine Juristin wäre, weil das dazu führen würde, dass man sich eher vom Amt beraten lässt, anstatt dann eine eigene Meinung zu entwickeln. Also auch das kann ein Gegenargument sein.
Jetzt bleibt ja gar nicht mehr so viel Zeit. Also die Wahl des neuen Staatsoberhauptes soll dann am 30. Januar nächstes Jahr 2027 stattfinden. Jetzt wird ja der Bundespräsident nicht von uns allen gewählt, ne, sondern von der Bundesversammlung. Warum ist das so? Also was genau ist überhaupt die Bundesversammlung?
Wer sind diese Leute? Das ist das größte Organ, was es so gibt. Also da sind dann 1260 Menschen drin und zwar genauso viele, weil der Bundestag hat 630 Abgeordnete und in der Bundesversammlung sind immer alle Abgeordneten aus dem Bundestag drin, 630. Und genau dieselbe Anzahl an Leuten wird auch zusätzlich von den Landesparlamenten bestimmt. Und da ist es so, dass der Schlüssel ist, ein Parlament oder ein Land, in dem sehr viele Menschen leben, Nordrhein-Westfalen oder so, kriegt dann sehr viele Plätze. Ja. Das werden wahrscheinlich nächstes Jahr 130 bis 140 ungefähr sein. Und das Saarland kriegt dann vielleicht 8 Plätze oder so in dieser Bundesversammlung. Also es ist ein Gremium, wo sowohl die Bundes- als auch die Länderebene zusammen entscheiden. Und warum nicht direkt? Ich weiß, dass wir auch mal im Politico so 9., 10. Klasse diese Diskussion hatten und dann gesagt haben, okay, dann wird halt Thomas Gottschalk gewählt. Ich bin ein Kind der 90er, du merkst es. Dann wird Thomas Gottschalk gewählt. Da sind wir wieder bei dem Thema, wer soll es denn machen? Ne? Also ich glaube, dass es nicht direkt gewählt wird, soll auch so ein bisschen verhindern, womöglich im Geist der Väter dieses Grundgesetzes, dass das so eine Art Volkstribun oder so wird oder einfach nur ein Showster, hat man damals wahrscheinlich noch nicht dran gedacht, aber das steckt da auch so mit drin.
Das sind aber alles Menschen aus der Politik, also außerhalb von diesen 630 Leuten?
Nee, das können wir später noch ein bisschen aufdröseln, aber das ist eigentlich immer so, dass die Länderparlamente, da macht dann jede Fraktion eine eigene Liste und da schreiben die sehr gerne auch Schauspieler oder Wissenschaftler drauf.
Also beim letzten Mal war zum Beispiel Christian Streich dabei, der war damals Trainer des SC Freiburg.
Jogi Löw Christian wurde Drosten mal aufgestellt.
Dabei. Auch, Jogi Löw war mal dabei. Happe Kerkeling war auch mal dabei. Die CDU hat ihn nominiert. Die Sängerin von Silbermond war mal dabei. Also es gibt ganz viele, die dabei waren. Leon Goretzka, der deutsche Nationalspieler vom FC Bayern, ist ein Freund von Lars Klingbeil, ist von der SPD nominiert worden. Also solche Menschen sind da immer auch dabei.
Und warum darf Frank-Walter Steinmeier nicht einfach nochmal antreten?
Weil das ganz klar geregelt ist, dass die Amtszeit auf 2 Amtszeiten begrenzt ist. Und die hat Steinmeier jetzt gehabt. Er war 2x 5 Jahre Bundespräsident. Und das sagt unser Grundgesetz, dass dann ein neuer Kandidat, eine neue Kandidatin das werden muss.
Und warum nicht direkt, kann man auch fragen. Da müssen wir jetzt über 100 Jahre zurückgehen in der Geschichte. Andere Länder machen es ja so, dass sie den Präsidenten direkt wählen. Und die Weimarer Republik, die hat das auch so geregelt. Also es war das Ende der Monarchie, kein Kaiser mehr. Und man hatte aber das Gefühl, selbst bis in SPD-Kreise hinein, hatte man das Gefühl, man braucht eine Art Ersatzkaiser. Man braucht eine Figur oben drüber, die so ein bisschen alles eint, die nicht komplett in parteipolitischen Dingen verhaftet ist. Und da hat man eben dieses Amt des Reichspräsidenten damals geschaffen. Und das war aber doch ein deutlich anderes Amt als heute. Das war eben ein Amt, was größtenteils, der erste nicht, aber dann die weiteren, direkt gewählt wurde. Also es war wirklich so, das ganze Volk hatte dann alle Kandidaten zur Auswahl, sogar in mehreren Wahlgängen, mit dann nochmal wechselnden Leuten beim nächsten Wahlgang.
Das ist ja ewig gedauert.
Das ist vielleicht ein Argument, warum es heute nicht mehr so ist. Stell dir 3 Wahlgänge vor, wo wir alle 3, 4 4 Wochen nochmal wählen und dann treten beim zweiten und dritten Wahlgang nochmal andere Leute an. Ja. Dann nochmal neue Plakate oder so. Also vielleicht auch ein organisatorisches Argument. Das ist einfach Dauerwahlkampf. Das hat überhaupt nicht was Einendes, sondern hat vielleicht eher was Spaltendes, könnte eine Überlegung sein. Und dieser Präsident damals wurde eben direkt vom Volk gewählt, weil er auch viel mehr Macht hatte. Also er konnte mit Notverordnungen einfach Pressefreiheit einschränken, Meinungsfreiheit. Und das hat genau der damalige Reichspräsident Paul von Hindenburg auch 1933 im Februar gemacht. Er hat das sehr eingeschränkt, hat auch den Reichstag aufgelöst, das Parlament aufgelöst und hat dann eben ja, der nationalsozialistischen Diktatur mehr oder weniger auch die Tür geöffnet damit.
Und wer entscheidet, wer da ins Rennen geht? Das ist was, was die Koalition dann einfach vereinbart?
Also grundsätzlich gibt es auch in dieser Bundesversammlung eine Mehrheit. Also da sind ja die Parteien drin, CDU, SPD, Grüne, Linke, AfD, teilweise auch das BSW, weil sie ja in den Länderparlamenten vertreten sind. Ein paar auch von den Freien Wählern und von der FDP sind auch noch dabei. Und da gibt es eine Mehrheit. Im Moment gibt es da eine schwarz-rote Mehrheit, wie im Bundestag. Also CDU, CSU und SPD hätten eine Mehrheit. Das heißt, die beiden könnten zusammen oder die drei könnten zusammen entscheiden, wer es wird. Es gibt das Gerücht, das hört man in Berlin immer wieder, dass es in den Koalitionsverhandlungen zwischen Schwarz und Rot eine informelle Vereinbarung gibt, die nicht aufgeschrieben worden ist, die aber besagt, dass die Union das Vorschlagsrecht hat und die SPD einen Kandidaten, eine Kandidatin der Union eben mittragen wird. Das kann man nirgendwo nachprüfen, das wird in Berliner Kreisen erzählt. Ich halte es für relativ plausibel, da die Union eben auch die stärkste Kraft in dieser Bundesversammlung ist und allein daraus kann man ja ableiten, die stärkste Kraft hat auch ein Vorschlagsrecht und kann dann entscheiden, wen sie da sehen. Es hat jetzt mehrere Jahre, 20, keinen Unionskandidaten mehr gegeben. Und man hört aus der Union auch, dass es jetzt mal wieder Zeit ist, dass eben ein CDUler oder eine CDUlerin Bundespräsidentin oder Bundespräsident wird.
Also es ist schon so, dass Merz da den Hut auf hat jetzt in diesem Prozess und im besten Fall alle einbindet, sowohl in der Koalition als auch in der eigenen Partei. Und es ist aber schon auffällig, wie oft Merz jetzt darauf angesprochen wurde, aber dann immer so das Thema weggedrückt hat und auch teilweise so getan hat, als würde er die Frage einfach gar nicht hören oder verstehen.
Sagen Sie mir nochmal schnell die erste Frage. Bundespräsident, wir haben verabredet zwischen den beiden Parteivorsitzenden, dass wir nach den Landtagswahlen, das heißt also im Oktober, November, über diese Frage miteinander sprechen. Denn auch die Landtagswahlen können noch Einfluss haben auf die Zusammensetzung der Bundesversammlung.
Du hörst es raus, er hat Angst, dass nach den Landtagswahlen im Herbst dass so andere Mehrheitsverhältnisse sind, dass womöglich Schwarz-Rot keine Mehrheit hat und er vielleicht noch mit den Grünen oder so reden müsste. Eigentlich ist das aber relativ unwahrscheinlich. Da müsste schon sehr, sehr viel passieren.
Also es gibt Journalistenkollegen, die das ausgerechnet haben und die sagen, dass es ausgeschlossen ist, dass Schwarz-Rot diese Mehrheit noch verliert. Es könnte allerdings sein, dass es auch eine schwarz-grüne Mehrheit nach diesen Wahlen gibt. Dafür müssten aber sowohl CDU als auch Grüne bei den drei Landtagswahlen, die jetzt kommen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern, sehr viel besser abschneiden, sehr, sehr viel besser abschneiden, als die Umfragen es im Moment voraussehen. Daher ist es auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass es diese schwarz-grüne Mehrheit gibt. Deswegen ist es sehr sicher. Es gibt eine schwarz-rote, die wird sich auch nicht mehr verändern. Es kann eben aber auch eine schwarz-grüne geben.
Fragt man sich natürlich, warum schiebt es Merz immer so weg, das Thema, ne? Also ich finde, man hat jetzt wieder dieses Gefühl, okay, was ist Merz eigentlich für ein guter oder schlechter Prozessmanager? Und da hatten wir jetzt mehrere Punkte, wo wir das Gefühl hatten, er kann es doch nicht so richtig. Also beim Kabinettsumbau und bei anderen Situationen gab es dann Chaos, gab es Missverständnisse, gab es immer wieder das Gefühl, er hat die eigenen Leute nicht gut mitgenommen, er kriegt Prozesse nicht gemanagt. Und gerade wenn wir über das Thema Schwarz-Grün nachdenken, gab es ja Merz auch schon 2022 in diesen beiden Jahren als Oppositionsführer. Und da war es auch so, dass es kurzzeitig die Idee gab, bei einigen in der Union, wir fragen jetzt mal die Grünen, ob wir nicht zusammen es so machen, dass Steinmeier keine zweite Amtszeit kriegt, sondern wir stattdessen einen schwarz-grünen Kandidaten miteinander finden. Und dann gab es wohl Anrufe aus NRW, also aus dem Wüstlager, an die Grünen, die gesagt haben, wollt ihr das? Die Grünen sagen, sie hätten signalisiert, können wir uns vorstellen. Und dann hätten sie danach sehr lange auf einen Anruf von Merz gewartet, der dann mal einen Vorschlag macht und dann mal konkret wird. Und der Anruf kam nicht und kam nicht. Und dann haben die Grünen irgendwann gesagt, die Zeit läuft weg. Wir müssen uns jetzt zurückmelden bei damals eben Olaf Scholz, mit dem sie zusammen auf dem Weg waren in eine Ampelkoalition. Und haben dann eben zurückgemeldet, wir wählen jetzt doch mit euch zusammen Steinmeier ein zweites Mal. Aus dem Unionslager wird die Geschichte anders erzählt. Da wird gesagt, die Grünen hätten sich gar nicht getraut, mit dem Koalitionspartner SPD so umzugehen und den Kandidaten der SPD nicht mitzuwählen. Also da gibt es verschiedene Geschichten. Aber auf jeden Fall gibt es immer wieder dieses Thema Merz als Prozessmanager. Und wer verpasst da vielleicht wichtige Momente oder ruft zum richtigen Moment nicht die richtigen Leute an?
Moritz, du hast ja vorhin schon Ilse Aigner angesprochen und man hört ja auch immer wieder, es soll zum ersten Mal wohl eine Frau werden in diesem Amt. Welche Namen werden denn da noch so genannt?
Na, es gibt schon ein paar Namen, die gehandelt werden. Da wäre zum Beispiel Karin Prien, Bundesfamilienministerin gerade, ist aus der CDU in Schleswig-Holstein, also aus dem Lager von Daniel Günther. Das ist ja sowas, das ist der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, der ist sowas wie ein Anti-Merz. Das macht es auch weniger wahrscheinlich, dass Karin Prien es wird. Sie wäre die erste Bundespräsidentin, die Jüdin ist, was es wieder interessant macht, das als Zeichen zu setzen. Ich glaube auch, sie fände die Idee ganz gut, dass sie Bundespräsidentin wird. Ich bin mir aber aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, nicht sehr sicher, ob sie in der CDU genug Unterstützung hätte.
Also sie kommt eher aus einem liberalen Lager und ich finde aber, sie hat sich Merz gegenüber immer taktisch sehr klug verhalten. Er ist halt überhaupt nicht eigentlich ihr Lager, aber sie kann wohl mit ihm ganz gut, sonst hätte er sie ja auch nicht unbedingt zur Ministerin gemacht. Das ist schon ein spannender Name. Ich finde halt nur, man könnte vielleicht noch sagen, sie hat bisher nicht so die große Erfahrung, das, sage ich mal, das große Wort zu schwingen. Das ist nicht so ihr Ding bisher. Also da müsste sie schon nochmal in eine andere Rolle finden, sagt man ja immer so schön.
Also in der Union gibt es, um es deutlich zu sagen, große Zweifel, ob sie das rhetorisch kann. Rhetorisch muss so eine Bundespräsidentin natürlich große Reden halten. Sie muss in der Lage sein, eben Dinge zusammenzufassen, Dinge richtig zu sagen. Und da gibt es eben Zweifel, ob sie das kann.
Und der nächste Name ist einer, den haben wir hier im Podcast, glaube ich, auch schon verhandelt. Julia Klöckner, die aktuelle Bundestagspräsidentin. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass einfach dieser Job Bundestagspräsidentin, du kannst es dir vorstellen, Sally, das ist sowas auch mit repräsentieren, ne? Und ein bisschen den Hut aufhaben und die Dinge sortieren und die anderen zu Wort kommen lassen und so weiter.
Und ist sie rhetorisch in der Lage dazu?
aber sie wird halt oft als zu scharf empfunden, zu spaltend. Also sie ist eine Person, da würden, glaube ich, SPD und Grüne sagen, die wollen wir nicht mitwählen. Also wir hätten zwar gerne eine Frau, aber nicht jede Frau. Mhm. Und das ist dann, dieser Satz ist dann immer, wenn der im Hintergrund fällt, gemünzt auf Julia Klöckner. Mhm.
Also in der SPD gilt Julia Klöckner als zu rechtsoffen. Das ist jetzt, würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen, ist aber das, was man in der SPD immer wieder hört, dass sie einfach zu konservativ ist und dadurch in der SPD nicht als wählbar gilt.
Ja, wer ist noch im Rennen? Annegret Kramp-Karrenbauer ist auch so ein Name, der immer wieder fällt. Ich glaube aber auch einfach, weil es gar nicht so viele Frauen von Format in der Union eben leider gibt.
Traurig.
Sie hat natürlich große Erfahrung in der Politik. Sie war lange Ministerpräsidentin des Saarlandes, kennt also die Länderperspektive. Sie war Bundesverteidigungsministerin, weiß also auch, wie man sich in der Regierung fühlt, wie man in der Regierung handelt. Sie war CDU-Chefin und sie repräsentiert natürlich so ein bisschen auch das Merkel-Lager, was natürlich nicht das Merz-Lager ist. Und es gilt ja bei Merz so, dass eigentlich Leute, die aus dem Merkel-Lager kommen, bei ihm nichts werden. Jetzt ist sie gerade gegen seinen Willen Bundesvorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, also der politischen Stiftung der CDU geworden, gegen den Kandidaten, den Merz vorgeschlagen hatte. Also sie ist in der Lage, sich politische Mehrheiten auch an Merz vorbei zu organisieren. Sie ist auch durchaus anschlussfähig an andere Lager. Also sie war gerade zum Beispiel bei einer Klausur der Grünen und hat sich da vorgestellt. Da wird natürlich nicht gesagt, sie stellt sich hier vor als Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, aber das ist natürlich ein Zeichen, das man setzt, dass man auch zu den Grünen geht und sich da mal vorstellt und sagt, ich bin auch redefähig in alle anderen Richtungen, nicht nur in meine CDU. Also sie ist durchaus jemand, der eben in der Lage ist, Mehrheiten sich zu organisieren. Ich würde sie trotzdem nicht zur Favoritin erklären.
Mhm. Und ich habe noch eine mögliche Kandidatin getroffen und zwar in Bellevue. Das klingt ja jetzt schon nach, oh, da führt schon jemand schon mal Vorstellungsgespräch oder guckt sich mal so die Räumlichkeiten
an. Sucht sich schon mal ein Bild aus.
Genau. Und zwar Monika Grütters, die ehemalige Kulturstaatsministerin.
Den Namen habe ich noch nie gehört.
Das ist eine CDU-Frau aus Berlin, auch eher so Merkel-Lager, würde man sagen. Auch sitzt auch inzwischen nicht mehr im Bundestag. Und die habe ich getroffen bei der Kunstausstellung, die es vor kurzem in Bellevue gab, als das Haus mal 2 Wochen lang schon leergeräumt war. Und die ist da mit so einer Frauentruppe rumgelaufen, hat dann so mit dem Handy Fotos gemacht, auch Fotos von so einem Steinmeier-Porträt, was es da so gab. Und ich dachte, ah, okay, würde man sich so verhalten, wenn man schon weiß, dass man vielleicht hinter den Kulissen bald für dieses Amt gehandelt wird.
Und fand's
dann... Ich fand es dann sehr unwahrscheinlich und es gibt ja auch weite CDU-Kreise, die abwinken, was auch wieder so ein bisschen damit zu tun hat, dass sie eigentlich nicht eine Person ist, die so gut mit Merz kann. Aber sie
ich
kann
finde,
natürlich
sie ist eigentlich relativ naheliegend, weil sie hat so eine Attitude, die schon sehr präsidial ist. Ja. Ich glaube, sie kann das rhetorisch auch das Amt ausfüllen, aber auch da spricht wieder dagegen, sie ist halt eine Merkel-Frau. Mhm. Und bei Merz haben Merkel-Frauen nicht so viele Chancen wie Nicht-Merkel-Frauen, würde ich mal sagen. Aber es ist ja auch interessant, dass wir jetzt hier schon über 4 Kandidatinnen geredet haben und nur eine davon war keine Merkel-Frau. Also die CDU war halt unter Merkel eher eine Frauenpartei.
Und Ilse Aigner habt ihr gerade schon auch noch angesprochen.
Ja, das ist die Kandidatin, die im Moment wahrscheinlich die größten Chancen hat, was aber nicht bedeutet, dass sie es wird. Markus Söder hat sie vorgeschlagen. Nein, Markus Söder hat sie vorgeschlagen, der CSU-Chef. Und das ist dann auch ihr Makel. Sie ist eben keine CDUlerin, sondern eine CSUlerin. Sie ist gerade bayerische Landtagspräsidentin, also auch in einem repräsentativen Amt. Man hört aus vielen Parteien viel Gutes über sie. Sie sei in der Lage, lagerübergreifend Gespräche zu führen. Sie sei offen, sie sei eben keine Konservative, die immer nur ideologisch denke, sondern sie könne durchaus frei denken und in alle Richtungen.
Und sie kann technische Anlagen, also so, ich glaube, Sendemasten und sowas reparieren. Das hat sie mal im Betrieb ihrer Eltern gelernt. Also jemand, der jetzt nicht nur aus der Politik reinkommt oder studiert hat, sondern jemand, der eine Ausbildung gemacht hat, der, so würden es manche Leute sagen, was Handfestes gelernt hat, ist vielleicht auch nochmal eine andere Seite.
Sie ist vielleicht damit auch jemand, der in den Zeitgeist eher passt, eben nicht so elitär studiert, sondern wirklich eine Ausbildung gemacht und weiß, was normale Menschen eben in ihrem Leben bedrückt und womit sie sich beschäftigen müssen.
Vielleicht kann sie ja mithelfen bei der Sanierung. Vielleicht geht es dann ein bisschen schneller, wenn sie so begabt ist.
Kabel verlegen.
Ja, Merz hat sich ja zu Ilse Aigner auch schon geäußert.
Ilse Aigner ist sicherlich eine respektable, denkbare Bundespräsidentin. Aber wir werden die Gespräche nicht alleine zu führen haben. Wir werden sie auch mit den Sozialdemokraten zu führen haben, möglicherweise mit anderen. Und ich möchte, dass wir einen Kandidaten oder einen Kandidatin zur Verfügung stellen, die eine breite Zustimmung in der Bundesversammlung und dann auch eine breite Zustimmung in der Bevölkerung in Deutschland finden kann.
Möchte jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber klingt gar nicht mehr so, es wird zum ersten Mal eine Frau, oder wie seht ihr das?
Ja, stimmt ein bisschen. Merz hat sich da die letzten Wochen und Monate doch immer mehr eine Tür aufgemacht, während er noch so vor einem Jahr, habe ich in Erinnerung, auch durchaus darüber gesprochen hat, dass er sich eine Frau vorstellen kann. Das hat er so gesagt. Und jetzt klingt es eher nach anderen Gedanken in seinem Kopf.
Also es ist auch genau das, was man eben im Hintergrund im politischen Berlin gerade aus konservativen Kreisen ganz viel hört, dass es natürlich schön wäre, eine Frau zu nehmen, aber dass es auf keinen Fall auf eine Frau hinauslaufen müsse, sondern dass es durchaus auch möglich sei, dass es ein Mann sein kann. Die Bild-Zeitung hat geschrieben, dass Boris Rhein, der Ministerpräsident von Hessen, ein Kandidat sein könnte. Das könnte passen, dass Merz Boris Rhein favorisiert, weil er sich damit ein paar Probleme vom Hals schaffen könnte. Er würde zum Beispiel den Hessischen Landesverband der CDU wieder ein bisschen mehr hinter sich vereinen. Die sind relativ kritisch, was Merz angeht. Und er hätte eben jemanden mit Boris Rhein, der so ein bisschen in diesen Anforderungskatalog reinpasst, den ich am Anfang gesagt habe. Also jemand mit politischer Erfahrung, der genug politische Gravitas, nennt man das, also Schwere hat, um dieses Amt dann auch auszufüllen. Also gar kein so schlechter Tipp. Allerdings höre ich aus der SPD, dass die Sozialdemokraten auf jeden Fall eine Bundespräsidentin wollen. Und mit denen muss er sich ja einigen, Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender, weil er ohne sie keine Mehrheit hat. Also die SPD wird keinen vorschlagen, keine Kandidatin vorschlagen. Das ist jedenfalls nicht der Plan. Aber er muss sich mit ihnen einigen auf eine Kandidatin und die SPD wird auf eine Frau bestehen. Das kann man sagen, in der CDU gibt es gerade auch so den Trend, dass man sagt, wir müssen jetzt mal gegen die Sozialdemokraten auch mal was durchsetzen und mal unsere Interessen vertreten. Wir können nicht immer auf die Rücksicht nehmen, aber da besteht natürlich dann die Gefahr, dass zum Beispiel die Grünen eine Kandidatin aufstellen, die der SPD gefällt und dann ist die Mehrheit, die Merz und die CDU mit der SPD zusammen mit dieser Bundesversammlung haben, natürlich total in Gefahr, weil dann viele Wahlleute der SPD sagen werden, nee, wir wollen eine Frau und dann wählen wir jetzt eben mal die Kandidatin der Grünen. Die wird dann keine Mehrheit bekommen erstmal, aber es besteht die Gefahr, dass wir dann in die Situation kommen, dass wir einen Bundespräsidenten haben, der vielleicht von CDU, CSU und AfD gewählt ist und dann sind wir schon wieder in der nächsten Staatskrise. Also das muss Merz alles bedenken, deswegen glaube ich, dass er am Ende eine Kandidatin vorschlagen wird.
Ich finde auch dieses ganze Gravitas-Anforderungsprofil, Sadie und ich gucken uns gerade immer schon so an, das sind ja dann die Sachen, die Frauen oft gesagt bekommen. Und ich finde ganz einfach, Boris Rhein ist Merz being Merz. Also ein Mann aus der CDU, der Jurist ist und schon mal ein Bundesland regiert hat. Das ist das Modell Richard von Weizsäcker, das ist das Modell Christian Wulff. Es gab auch noch mehrere andere Juristen aus der CDU, Roman Herzog unter anderem. Also das ist einfach, wie Merz geprägt wurde seit den 70er Jahren. Karl Carstens gab es auch noch als CDU-Juristen im Bundespräsidentenamt. Also das hat er halt immer wieder erlebt und das will er jetzt wieder wiederholen. So erklärt sich das für mich und ich habe dann auch das Gefühl, er kommt da einfach nicht auf neue Ideen.
Würdet ihr euch trauen, festzulegen, was ihr denkt, wer so am wahrscheinlichsten ist, wer es werden könnte?
Ich glaube auch, dass er nicht drumherum kommt, eine Frau zu nominieren. Ich glaube, dass er sonst sehr viel Gegenwind von der SPD bekommt. Und wenn er versuchen will, die Grünen noch mit ins Boot zu holen, dann erst recht. Womöglich jemand, der jetzt schon beschädigt ist. Wenn es Ilse Aigner wird, dann ist sie jetzt schon ein bisschen beschädigt, hat man das Gefühl.
Ich glaube auch, dass Ilse Aigner Stand jetzt die Frau ist, die es mit der größten Wahrscheinlichkeit werden könnte. Aber es gibt viele Stimmen, die sagen, die ist jetzt schon zu sehr gehandelt, die ist schon zu sehr auf dem Markt quasi. Und daher wird sie es am Ende nicht. Und es wird noch jemand werden, von dem wir jetzt noch gar nicht sprechen. Aber Ilse Aigner, ja, die hat schon ein Prä-Moment. Auch wenn viele in der CDU sagen, es kann nicht sein, dass jetzt nach so langer Zeit, wo wir keinen Unionsbundespräsidenten hatten, dass es dann jemand von der CSU wird, das gefällt vielen in der CDU halt auch nicht.
Regnet es gerade bei dir, Moritz?
Es regnet, ja.
Man hört es, ja. Dann bleiben wir doch mal bei der Natur. Ich habe ja angekündigt, ich wollte euch was zu den Fröschen fragen. Warum mussten die jetzt auch rumziehen, die Frösche? Und wohin kommen die da, wenn es keinen Garten gibt?
Das hat uns auch total überrascht, als uns die Pressesprecherin erzählt hat, dass es eben auch diesen Froschumzug gibt. Da konnten wir es erst gar nicht glauben, haben dann gesagt, das müssen wir in unseren Film auf jeden Fall reinbringen. Also es gibt einen Teich neben dem Bundespräsidialamt, also nicht neben Bellevue, sondern neben dem Bundespräsidialamt, wo die Mitarbeiter arbeiten. Da ist so eine Terrasse der Kantine und da ist ein Teich und darin leben Frösche und Lurche. Und die sind besonders geschützt und dürfen deswegen nicht einfach wegasphaltiert werden. Dieser Teich muss aber weichen, weil die Baustellenfahrzeuge über diesen Weg quasi über den Teich ans Schloss Bellevue rangeführt werden sollen. Deswegen wird dieser Teich demnächst nicht mehr da sein, sondern aufgefüllt und asphaltiert sein. Und deswegen müssen eben diese Frösche weg, weil sie eben besonders geschützt sind. Und diese Aufgabe haben zwei Biologinnen übernommen, die da mehrere Tage bzw. Wochen an diesem Teich waren, da Fallen aufgestellt haben, da aber auch mit Keschern waren und eben diese Frösche da rausgefangen haben und sie zu einem anderen Teich, der im Park von Schloss Bellevue liegt, gebracht haben. Das ist aber durchaus problematisch, weil Frösche, das wissen wir alle aus dem Biologieunterricht, eben in ihren Geburtsteich immer zurückkehren
Klar,
wollen.
Wusste
ich, ja. Und das, also die wollen in ihrer Hut bleiben. Deswegen musste um den neuen Teich ein Zaun aufgebaut werden, der verhindert, dass die Frösche wieder selber zurück umziehen. Also ein sehr aufwendiges Unterfangen, das wir da auch begleitet haben. Das kann man dann auch im Film sehen. Es wird auch ein Frosch gefangen und umgesiedelt. Es ist einfach ein skurriler Fakt, dass bei sowas dann in Deutschland eben auch die Frösche umziehen müssen.
Du bist überraschend drin im Thema. Sehr drin, Moritz.
Ich war voll im Jagdfieber. Ich war da mehrmals. Wir haben versucht, mehrmals zu drehen. Eigentlich hat es nie geklappt. Sie haben nie einen Frosch gefangen. Und erst beim letzten Drehtermin wurde dann ein Frosch gefangen und auch zwei Lurche. Immerhin.
Okay,
dann haben wir es in den Film reinbringen können.
Bevor das ausartet, jetzt hier beenden wir diese Folge. Ich möchte mich bei euch bedanken. Dankeschön, Tina. Dankeschön, Moritz, für diese Einblicke hinter die Kulissen von Schloss Bellevue. Guckt euch den Film gerne an. Bye-bye Bellevue heißt der. Der Bundespräsident zieht um, findet ihr in der ARD-Mediathek. Und auch danke euch für den Blick voraus auf die Wahl unseres neuen Staatsoberhauptes. Ein bisschen Zeit ist ja noch, aber die Zeit vergeht schneller, als man denkt. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass wir auch vor der Wahl hier nochmal drüber sprechen werden. Danke euch, dass ihr da wart.
Gerne.
Danke, Sally.
Und einen Podcast-Tipp habe ich auch noch für euch. 10 Minuten Wirtschaft von NDR Info. Komplexe Themen in 10 Minuten auf den Punkt gebracht. Jeden Tag gibt es ein Thema aus der Wirtschaft erklärt, ohne viel Schnickschnack oder komplizierte Fachsprache, sondern klare Antworten, die wirklich weiterhelfen. Ganz nach dem Motto, kurz gehört, schnell kapiert. 10 Minuten Wirtschaft findet ihr unter anderem bei AD Sounds und den Link packen wir euch natürlich wie immer in die Shownotes. Mein Name ist Sally Kaya. Ich verabschiede mich jetzt erstmal mit dieser Folge vom Berlin Code, aber spätestens nächsten Montag gibt es eine neue Ausgabe. Und denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren, freuen wir uns drüber. Macht's gut, danke fürs Hören.